Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit 1000 Seiten über Arno Schmidt. In einer neuen und wirklich zum ersten Mal umfassenden Biografie über diesen Solitär der deutschen Literaturgeschichte, den die einen lieben wie nur was, andere ihn achselzuckend links liegen lassen. Seine Literatur ist unbestritten ein Ereignis, wie jetzt auch dieses Buch, das der Literaturwissenschaftler Sven Hanuschek geschrieben hat. Und er wird uns diese Arno Schmidt-Erfahrung schildern in der Lesart. Seien Sie herzlich begrüßt. Man kann ihn als Unikat beschreiben oder als Unikum. Beides trifft zu auf Arno Schmidt. Kein deutscher Schriftsteller schrieb wie er, so neu, so originell versponnen, radikal, funkelnd witzig, so intellektuell wie bodenständig. Und keiner war auch wie er, so kauzig, schräg, hochfahrend. Ein zorniger Literaturgott bisweilen, der seine Flüche in alle Welt schleuderte, von der Lüneburger Heide, wo er jahrzehntelang lebte, bis zu seinem Tod 1979. Sein Haus in Bargfeld, das ist heute eine Pilgerstätte und Sitz der Arno-Schmidt-Stiftung, die sein Werk betreut. Und dort war in den letzten Jahren oft Sven Hanuschek zu Gast, der Literaturwissenschaftler, Publizist und Professor aus München. Das Ergebnis liegt nun vor, massiv mit fast 1000 Seiten, eine Biografie über Arno Schmidt. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Hanuschek.
Ja, guten Morgen, Herr Scholl.
Schmidts Werk sei eine anhaltend wirksame Droge, schreiben Sie. Wann und wie wurden Sie denn zum Junkie?
Ja, ich wurde tatsächlich so ungefähr mit 16, 17 zum Junkie. Ich habe eine Anthologie gelesen mit Weltuntergangsgeschichten und da war Schwarze Spiegel in voller Länge abgedruckt, also eine dieser postapokalyptischen Geschichten von ihm. Und ich war einfach, ja, noch nach drei Zeilen war es sozusagen geschehen, dass jemand so schreiben kann, jemand so denken kann, auch auf sich bestehen kann, obwohl das natürlich eine Ich-Figur ist immer, aber so liest man ja als Schüler nicht. Das ist ja sehr identifikatorisch dann immer gewesen.
Bleiben wir noch kurz bei der Drogenerfahrung. Schmidts Literatur, so formulieren Sie, entbinde Energien wie kaum ein anderes Lektüreerlebnis. Was wären das für Energien?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, was diese besondere Leserbindung ausmacht. Ich meine, ich habe ja nun schon ein paar Nachlässe gelesen mit den Jahrzehnten. Und die Leserpost, die es im Fall Schmidt gibt, ist wirklich ganz erstaunlich. Und man kann sich überlegen, was diese Bindung hervorruft. Das sind, denke ich, schon diese starken Ich-Figuren, diese starken Meinungen, die haben. Und es gibt sicherlich viele Leser, die das identifikatorisch lesen. Und diese Emotionalität und diesen unglaublichen Sprachwitz, diesen Einfallsreichtum in Sprache, der zieht einen da hinein. Und inzwischen würde ich ja, also wenn ich das früher geschrieben hätte, wäre es wahrscheinlich auch identifikatorischer gewesen. Und jetzt hat man dann doch so ein bisschen mehr professionelle Distanz, kann das immer noch bewundern und findet einfach immer neue Dinge drin. Aber die Bindung ist dann doch eine andere.
Also die Figuren
sind doch viel gebrochener, als man so auf den ersten Blick meint, denke ich.
Ja. Damit werden wir, Herr Hanuschek, bei Ihren Energien beim Schreiben dieser Biografie. Mhm. Man muss sich ja immer zu einer Haltung entschließen, ja, auch in der Hinsicht, für wen man schreibt, also nur für die Fans, die eh Erleuchteten, das will man nicht, aber man will sie natürlich auch beglücken, ja, die vielen Anhänger, aber auch die noch zu gewinnen sind. Was für einen Weg haben Sie gefunden?
Ja, das war mit so das Schwierigste, glaube ich, an diesem Buch, weil es ja nun voraussetzungslos sein soll. Das soll jeder lesen können, der liest, sage ich mal. Bestimmte Dinge mussten einfach vorkommen, die Leser Schmidts wissen und die kennen. Auch bestimmte Zitate müssen einfach zum Beispiel vorkommen. Und gleichzeitig muss für die, Gemeinde, wie man das ein bisschen spöttisch nennt, für die muss natürlich auch was drin sein, was nicht bekannt ist. Es muss einfach Archivfunde geben, es müssen Neuigkeiten da sein. Und es ist schon ein Versuch, so eine Art Synthese zu machen aus all diesen verschiedenen Quellen, Einflüssen. Also es versucht, so den Forschungsstand zu machen, ohne jetzt allzu philologisch alleine zu werden, also ohne Fachwissenschaft. Ich mochte immer nicht diese Art von Wissenschaft, wo sich fünf Leute über dasselbe Haarbeugen. Also es sollte schon viele Leute was angehen und zum anderen sollte es aber doch natürlich auch viel Neues enthalten.
Ich meine, das Material war und ist ja gewaltig. Ne? Also sein Werk, seine Korrespondenz, alles ist gut ediert, Sie haben in Bargfeld aber eben diesen noch unveröffentlichten Nachlass studieren können. Haben Sie denn für sich auch unbekannte Seiten von Arno Schmidt hier finden
Ja,
können?
durchaus. Also man findet schon auf Schritt und Tritt einiges. Also das war so ein ganz zuletzt hat sich ein polnischer Kollege gemeldet bei der Schmidt-Stiftung. Also wir wissen jetzt, was die erste Veröffentlichung von Arno Schmidt ist. Und das sind Schachaufgaben in einer Werkszeitung in Greifenberg, absurderweise. Und was aber auch irgendwo ja wieder passt, muss ich sagen. Und man findet eben sehr viel Umgang mit Lesern, man findet den Umgang mit seinem direkten Lebensumfeld und es gibt einen gigantischen Briefwechsel mit seinem Verleger. Also es gibt so ungefähr 15 Leitsordner Korrespondenz und dann gibt es nochmal so viel nur allein mit diesem letzten Verleger Ernst Krawel, der ihn über Jahre, Jahrzehnte betreut hat. Das ist schon, ja, es gibt doch sehr viele Überraschungen für mich, die das Bild bisschen anders aufstellen, ein bisschen verändern hier und da. Also er ist vor allem auch zugänglicher, finde ich. Also nicht nur das Werk ist eigentlich zugänglicher als sein Ruf. Das war auch eins meiner Anliegen. Ich fand, dass er ein bisschen falsch aufgestellt ist, einfach zu prohibitiv. Und ich finde, dass man den einfach auch lesen kann, dass man also auch als Nicht-Fan.
Das ist eines der vielen Klischees, die Sie wacker attackieren in der Darstellung und Wahrnehmung von Arno Schmidt, also die sich ja bis heute halten, dass eben vor allem durch seine Eigenart der phonetischen Schreibung er unverständlich sei. Sie sagen Sie Blödsinn, würde ich auch sagen, einfach loslesen, man liest sich da ganz schnell ein. Dann, dass die vielen Anspielungen, Zitate ihn zum Autor nur für die literarisch Hochgebildeten machen, ist auch Quatsch, sagen Sie. Und schließlich dann auch, dass er ja immer so als typischer Jungsautor galt. Ne? Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an einen Besuch bei einer Arno-Schmidt-Lesegruppe in meiner Studienzeit. Da saßen fünf Typen in furchtbaren Korthosen und redeten mit glühenden Augen wirres Zeug. Da hätte jede Frau Reis ausgenommen, ich dann aber auch ganz schnell. Stimmt aber wieder nicht, sagen Sie, Herr Hanuschek. Er hat von Anfang an ganz viel Fanpost gerade von Leserinnen bekommen.
Ja, man muss ja sagen, also er ist ja im Grunde von einer Frau entdeckt worden. Also die erste Gutachterin, die erste Außenlektorin bei Rowohlt war Gerda Berger, das war nun eine Frau. Und die damaligen Cheflektoren, Marek, der Verleger selber, die haben sich im Grunde angeschlossen dieser Stellungnahme, die haben sich dann überzeugen lassen. Und auch die Leserstimmen, also die Korrespondenz ist einfach wirklich halbe halbe. Also man kann sehen, dass jetzt schreiben natürlich viele Männer, aber schreiben auch einfach viele Frauen. Und die sind auch Leserinnen. Also die schreiben nicht nur als Ehefrauen oder so etwas, sondern die sind schon auch selber da und die lesen auch selber. Und ich finde auch die Frauenbilder, ja, bei aller Männlichkeit, die das Werk hat, das ist in sich viel, da müsste man viel genauer hinschauen. Also es gibt ja einfach Frauenfiguren, die diesen ach so arroganten Ich-Erzählern immer wieder überlegen sind. Da passieren Dinge in den Texten, die diese Ich-Erzähler gar nicht mitkriegen. Und das heißt, da muss ein Unterschied bestehen zwischen Arno Schmidt und seinen Figuren, auch seinen Ich-Figuren. Das muss man sich, glaube ich, schon auch klar machen.
Ja. Ich würd ja sagen, Herr Hanuschek, in meinem Werk spürt man natürlich so ein bisschen Machi-Attitüde und auch, so eine 50er, 60er Jahre Schwiemeligkeit, aber gleichzeitig auch den großen Respekt und eigentlich so die Überzeugung, dass die wahre Macht über die Männer, die Frauen haben und dass man gegen diese Macht nichts ausrichten kann. Kommen wir mal auf sein Hauptwerk. Also diese Lesegruppe, bei der ich damals war, die hat sich gebildet wegen Zettels Traum, ne? Also diesem Hauptgroß-Monumentalwerk von 1970, das den Mythos Arno Schmidt also letztgültig etabliert hat, im DIN-A3-Format, Typoskript, dreispaltig, über 1300 Seiten, in 8 Bücher unterteilt mit einer Geschichte, die wir jetzt nicht wiedergeben können, da so viel Zeit haben wir nicht. Ich muss sagen, dass selbst ich als Schmidt-Leser damals irgendwie gescheitert bin. Ich habe irgendwann aufgehört und war genervt. Sie, Herr Hanuschek, Rufenheiter, bloß keine falsche Scheu, ist easy im Grunde, macht Spaß, wirklich?
Also das bisschen mehr so halb tragische an Schmidt ist, dass er natürlich richtig populär bekannt geworden ist als Name durch Zettels Traum und dass das gleichzeitig sein unlesbarstes Buch ist. Also auch wenn Sie die zeitgenössischen Reaktionen lesen, die beschreiben das Gewicht und die Seitenzahl und das Format und sowas, da geht es immer auch um Äußerlichkeiten und die sich darauf einlassen konnten, das dauert natürlich alles seine Zeit. Wenn ich jetzt auch sage, liest Schmidt, dann würde ich schon auch sagen, man wird da rangeführt. Man muss schon vorne anfangen. Es macht wenig Sinn, mit Zettels Traum oder Abend mit Goldrand anzufangen. Und ich würde auch bei Zettels Traum, das ist schon ein Text eigener, das ist eine eigene Kategorie. Also ich habe eigentlich jedes Verständnis für Leser, die sagen, naja, Zettels Traum jetzt gerade nicht, weil es dann einfach ein Spezialjargon sich erfindet. Also auch ja im Grunde halb Englisch, halb Deutsch ist diese Mischsprache, dann auch noch andere Sprachen, die dann mit drin sind. Also das Vorbild Joyce, also Zettels Traum hat einfach sowas von einem, naja, ich sag mal, einem puerilen Kraftakt, wenn man das von weiter weg drauf schaut, so ein Überbietungsgestus. Also ich will ein Buch schreiben, das Joyce überbietet, und zwar nicht an Komplexität, sondern ich will eine ähnlich schwierige Literatur schreiben, die aber zugänglicher ist. Also auch da ist es wieder gar nicht so elitär, wie der Ruf ist. Aber natürlich ist das einfach quantitativ kein Buch, das man einfach mal so liest. Also man kann davor, danach alles lesen, und wenn man Zettels Traum auslässt, es gibt ja solche Leser, also da habe ich ein gewisses Verständnis dafür.
Was ihn natürlich auch so legendär gemacht hat, war sein Wesen. Und er war schon eine Marke, ja. Ein Hagestolz von Schriftsteller, bissig ohne Ende. Ein Writer's Writer, der aber im Grunde alle lebenden Kollegen und Kolleginnen verwarf, obwohl ihn alle, das ist auch interessant, die gesamte Literaturprominenz seiner Zeit, ja, der 60er, 70er Jahre, von Grass bis Böll und Bachmann, verehrten und schätzten. Sie beschreiben da so ein tolles Frühstück, das Ingeborg Bachmann für ihn ausgerichtet hat, als er 1964 den Fortune-Preis in Berlin bekommt. Alle sind da, Johnson, Enzensberger, Grass, und der sitzt dann da, sagt nichts, schweigt bissig, haut gleich wieder ab, und Louis Johnson schreibt hier hinterher, er ist unfähig zu kollegialem Verhalten, unfähig zur Verständigung, wahrscheinlich krank. Warum war er denn so garstig? Haben Sie da was rausgekriegt?
Naja, also man weiß natürlich äußerlich, dass er so, er schreibt danach an Anders, mit dem er ja befreundet war, sagt ihm, ja, er hat einfach immer so halbe Schlaftabletten geschluckt, um das zu ertragen, diesen Tag unter den vielen Leuten und eben auch vielen Kollegen. Und ich muss sagen, er hatte sozial so eine Berührungsscheu mit vielen Kollegen und mit Intellektuellen, mit Akademikern. Das war für ihn schwierig. Andererseits, sonst gibt es also auch in Bargfeld, was man so erzählt kriegt, ist er schon auch etwas umgänglicher gewesen als sein Ruf.
Aber er wollte immer so anerkannt sein. Die Literatur war alles für ihn. Ja, aber wenn er mit Literaten zusammen war, hat er sich benommen wie, Gott, wie ein Idiot.
Ja, also das ist ja nur ein Schriftstellertreffen gewesen und Schriftstellerinnentreffen. Da gibt es so viele Stimmen und so viele Erinnerungen wie Beteiligte. Und ich meine, es gibt ja Leute, die sich dann durchaus an Gespräche mit ihm erinnern. Also dieses Frühstück muss schon was Besonderes gewesen sein, besonders daneben. Aber sonst hat er ja durchaus mit Leuten geredet. Und auch Johnson war übrigens ja bei jeder Gelegenheit dabei, also auch bei den Essen, die dann stattfanden und so. Und Johnson muss bei diesem Frühstück selber, das hat Walter Höllerer erzählt, wohl nichts gesagt haben. Also der kam da mit einer Tüte von Bierflaschen, hat sich hingesetzt, die ausgetrunken, kein Wort gesagt und ging wieder. Also da spricht der Richtige,
Er war jetzt nicht vielleicht der beste Berichterstatter, weil er auch kein großer Socializer war. Aber Herr Hanuschek, wenn man so ein Buch schreibt und sich so lange beschäftigt mit dem Autor, hätten Sie ihn selber gern mal getroffen? Ich vermute, er hätte Sie vom Hof gejagt als Biograf.
Das weiß ich nicht, ja. Also ich bin da etwas zwiespältig. Wahrscheinlich hätte ich ihn nicht unbedingt kennenlernen wollen. Ja. Aber andererseits ist, also wenn man mit Erika Knob redet, zum Beispiel mit seiner letzten Haushälterin, die das ja sehr, sehr lange war, kriegt man auch ein ganz anderes Bild von einem durchaus auch liebenswerten, zugewandten Menschen, der auch zum Beispiel mit Kindern konnte. Und wenn man an dieses Gerede denkt, also in Brandsheide, dass man sich nicht wundern muss, wenn es so viele Nachwuchs gibt, wenn man den Leuten Bockprämien zahlt und dann Summen genannt werden, die zahlen müssten, statt Kindergeld zu kriegen vom Staat und so. Also das entspricht eigentlich seinem Leben nicht, weil er erstaunlicherweise ganz gut mit Kindern konnte. Das erwartet man nicht, wenn man das so liest.
Ja. Sven Hanuschek, ich danke Ihnen für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Arno Schmidt, die Biografie, jetzt im Hansa Verlag erschienen mit 992 Seiten, um ganz genau zu sein, 45 € kostet das Buch. Deutschlandfunk Kultur, wo wir Ihnen nun wieder einen tollen Kriminalroman vorstellen wollen von unserer Krimi-Bestenliste. Jeden Monat veröffentlichen wir sie, und aktuell auf Platz 5 eingestiegen ist das neue Buch von Åsa Larsson, der schwedischen Erfolgsautorin des sogenannten Nordic Noir. Ihre Reihe um die Staatsanwältin Rebecca Martinsson umfasst nun schon 5 Krimis, alle riesig populär weltweit. Jetzt gibt es den 6., der allerdings der letzte sein soll. Wer ohne Sünde ist, heißt das Buch, und unser Kollege und Jurymitglied Kolja Mensing stellt es Ihnen vor.
Neue Krimis.
Es ist Ende April in Lappland. Der Schnee ist noch nicht geschmolzen. Und Henry Pekkari ist tot, ein 72-jähriger Alkoholiker, der völlig zurückgezogen auf einem verwahrlosten Hof lebt und dessen Herz das Trinken offenbar nicht länger mitgemacht hat. Aber die Obduktion zeigt, dass Henry Pekkari erstickt worden ist. Und er ist nicht der einzige Tote am Tatort. In Henry Pekkaris Kühltruhe findet sich die Leiche von Raimo Koskela, eines schwedischen Boxers, der seit mehr als 50 Jahren vermisst wird. Das hier ist tatsächlich ein Cold Case im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Åsa Larsson ist da im Nachwort leider völlig eindeutig. Das hier ist ganz sicher der letzte Band ihrer Reihe um die Staatsanwältin Rebecca Martinsson. Wer ohne Sünde ist, ist dann auch ein ganz schön wehmütig gestimmtes Buch. Rebecca Martinsson befindet sich in einer schweren persönlichen und beruflichen Krise. Und als sie die Ermittlungen im Fall Henry Pekkari an sich reißt, obwohl sie mit dem Opfer auf komplizierte Art verwandt ist, sieht es ganz so aus, als ob sie es regelrecht darauf anlegt, ihre Karriere bei der Staatsanwaltschaft in Kiruna ein für alle Mal zu beenden. Gleichzeitig ist sie durch die Ermittlungen gezwungen, sich noch einmal ihrer traumatischen Familiengeschichte zu stellen, die wir aus den Büchern davor kennen. Genau wie Börje Ström, der Sohn von Raimo Koskela, der nach vielen Jahren endlich herausfinden will, warum sein Vater im Sommer 1962 von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden ist und der sich jetzt, als die Leiche seines Vaters auf einem heruntergekommenen Hof in einer Tiefkühltruhe auftaucht, endgültig von den Illusionen seiner Kindheit verabschieden muss. Åsa Larssons Rebecca Martinsson-Krimis hat man ja immer auch wegen dieser großartigen Landschaftsbeschreibungen gelesen. Und den letzten Teil der Reihe inszeniert sie jetzt in einem wirklich grausam schönen Frühling in Lappland mit so bedrohlich glitzerndem Harsch, der auf dem gefährlich weichen Aprilschnee liegt, in dem zwei weitere Leichen gefunden werden, zwei russische Prostituierte. Und das ist die nächste harte und bittere Abschiedsgeschichte in Wer ohne Sünde ist. In Rebecca Martinsons Heimatstadt Kiruna wird der Erzabbau noch einmal intensiviert. Die ganze Stadt soll abgerissen und an einem anderen Ort neu aufgebaut werden. Und dieses vermeintlich zukunftsweisende Projekt hat das organisierte Verbrechen nach Lappland gebracht. Kiruna verschwindet unter einer Lawine von Korruption, Konkursbetrug, Prostitution und Drogen. Eigentlich müsste Rebecca Martinsson weitermachen.
Wer ohne Sünde ist von Åsa Larsson. Jetzt auf Deutsch bei Bertelsmann veröffentlicht, übersetzt von Lotta Rüger und Holger Woland mit 590 Seiten für 22 Euro. Neu auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste und damit der höchste Neueinstieg im Monat April. Die vollständige Liste finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie spezielle Fragen dazu haben oder allgemein zu Krimi, schreiben Sie uns einfach eine Mail an krimi@deutschlandfunkkultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir heute auf einen Roman aus den USA, der alle, die ihn lesen, anscheinend in hochverliebte Fans einer gewissen Elizabeth Sott mit Z verwandelt. Und nein, das ist nicht die Autorin, sondern die Hauptfigur im Roman Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus, einer Frau in den besten Jahren, die lange eine Business Lady als Kreativdirektorin war in den USA und jetzt diesen ihren ersten Roman vorlegt. Unsere Kritikerin Ursula Merz ist im Studio. Das Presseecho auf dieses Buch, Frau Merz, jetzt ist ja schon gewaltig. Alle lieben Elizabeth Sott. Sie auch?
Ja, ich auch. Ich liebe sie auch dafür, dass sie eine so ungewöhnliche literarische Frauenfigur ist, wie ich sie kaum kenne und auch nicht erwartet habe. Genau genommen ist sie sowas wie ein Patchwork-Charakter des weiblichen Genres. Diese Elizabeth Sott ist einerseits eine genial begabte Wissenschaftlerin auf dem Fachgebiet der Chemie. Sie ist andererseits eine sehr attraktive erotische Frau, obwohl sie damit eigentlich keine großen Aktien im Spiel hat. Und sie ist zum Dritten, sie ist unglaublich schlagfertig, wahnsinnig eigensinnig. Aber das Wichtige ist, sie ist keine ganz verkopfte Frau, wie man es sich von so Karrierefrauen und Wissenschaftlerinnen vorstellt, sondern sie ist eine leidenschaftliche Köchin, und zwar nicht sozusagen der hohen Gourmet-Küche, sondern auf dem Niveau des Haushalts, der Kindererziehung und Familienversorgung. Und das hat mir große Freude gemacht zu sehen, dass das zusammengeht.
Das wäre also die Hauptperson. Was erlebt sie denn jetzt so, die Elizabeth Sott? Was wäre denn eine Frage der Chemie?
Ja, wir müssen zum ersten Mal sagen, wann sie lebt. Nämlich nicht in unserer Gegenwart der Emanzipation, sondern in der Vorgeschichte der Emanzipation, nämlich in den frühen 60er Jahren in Amerika. Also wir haben so Doris Day, so diese Art von Frauen vor uns. Sie arbeitet als Chemikerin an einem Institut, aber ihr werden viele Steine von den männlichen Kollegen in den Weg gelegt, die einfach Angst haben vor ihrer Überfliegerintelligenz. Sie verliebt sich dann in einen Kollegen, der auch ein bisschen verschroben ist wie sie. Ich kürze es jetzt mal ab. Der Kollege lebt leider, ihr Ehemann lebt nicht lange. Sie wird zu einer alleinerziehenden Mutter, die sich durchschlagen muss. Und sie verliert ihren Job in dem Institut. Und nun kommt sie, und das ist der eigentliche Clou des Romans, durch Zufall ins Fernsehen. Sie wird entdeckt für eine Kochshow. Diese Kochshow hat den Namen Essen um sechs. Wird immer um 6 Uhr ausgestrahlt, und die bestreitet sie nun auf eine vollkommen unkonventionelle, eigensinnige Art, denn sie steht da nicht in einer Schürze, sondern in einem Laborkittel, und was sie vorführt an Gerichten, was sie da macht, ist im Grunde auch eine chemische Vorlesung. Ja? Also sie erklärt ihrem Fernsehpublikum, dem zumeist weiblichen Fernsehpublikum, was also geschieht, wenn Wasser und Öl in der Pfanne sich begegnen. Die Intendanten des Senders sind entsetzt, wollen sie abschießen, aber das Fernsehpublikum ist total in sie verliebt. Sie wird die berühmteste Kochmoderatorin Amerikas. Das ist eigentlich der Urstoff
das
dieses
ist so
Romans.
Ein bisschen Martha Stewart-mäßig, ja, vielleicht, so in dieser Form. Also Hausfrauenroman, ein bisschen aus den 1960er Jahren, da denkt man ja wirklich, Sie haben ja gesagt, Doris Day hat man im Kopf so an alle Klischees der Zeit. Das spielt
Sie
eine Rolle.
Sie haben zu Recht gezögert, dieses Wort auszusprechen, Hausfrau. Es hat keinen besonders guten Ruf, und dieser Ruf wird hier aber doch wiederhergestellt, indem die Tätigkeiten, die dazugehören, nämlich Kinder erziehen, kochen und so weiter, sich um gute Ernährung, die werden hier, sagen wir mal, auf witzige Weise geadelt, und sie werden auch aus der Konkurrenz entlassen zur weiblichen Berufstätigkeit. Und diese Konkurrenz erleben wir ja seit einigen Jahren sehr stark. Ja, man könnte sagen, es ist eine Art Wissenschaftlerinnen- und Hausfrauenroman. Es ist beides.
Jeder Respekt vor der Hausfrau. Ich als Hausmann weiß genau, was es heißt, in der Küche zu stehen und diese ganzen Sachen zu machen. Ich habe gesehen, das ist ein langer Roman, über 450 Seiten. Trägt das denn so? Ich meine, bei dem Thema und bei so der Figurenkonstellation könnte man schnell so ein bisschen denken, dass es so ein bisschen klamottig wird oder so ein bisschen Slapstick-mäßig. Oder ist das wirklich?
Ja, es gibt übrigens, also sozusagen, der Roman bewegt sich manchmal so in der Nähe zur Kolportage. Das kann aber einen guten Unterhaltungsroman ja ausmachen. Er wird erstens getragen von dieser Hauptfigur, der wirklich die schlagfertigen Pointen und die tollen Dialoge und die skurrilen Einfälle nicht ausgehen. Also man erwartet immer noch was Besonderes, was Elizabeth Scott auf Lager hat. Und natürlich ist sozusagen der zweite Teil, der im Milieu des Fernsehens spielt. Da gibt es natürlich sehr viel Stoff für tolle Anekdoten. Und ja, er trägt, weil es letztlich auch ein humorvoller Roman ist.
Und gut geschrieben. Bonnie Garmus ist ja sozusagen selber eine Business Lady, die hat ihr Leben, ein Berufsleben schon hinter sich. Als Schriftstellerin?
Ja, ich würde sagen, das ist eine Autorin, die zu Recht darauf gewartet hat, bis sie debütreif war und nicht zu früh. Er ist schmissig geschrieben, er sind tolle Dialoge, anschauliche Szenen. Wie gesagt, alles, was man sich von einem intelligenten, lehrreichen Unterhaltungsroman erwartet. Er steht ziemlich weit oben auf der Spiegel-Bestsellerliste. Er muss auch bei den deutschen Frauen und Hausfrauen Anklang finden.
Danke Ihnen, Ursula Merz, über Eine Frage der Chemie, den Roman von Bonnie Garmus aus dem amerikanischen Ulrike Wasel und Klaus Timmermann übersetzt, erschienen im Piper Verlag, 464 Seiten, kosten 22 Euro. Und diese Angaben, auch die Besprechung von Ursula Merz im Text, stellen wir für Sie wie gewohnt online auf unsere Seite www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich heiße Jutta von Kager, bin Architektin und wohne in Berlin. Ich habe gerade Jackie Bain gelesen, ein Buch eines schottischen Autors, der Douglas Stewart heißt. Es geht um eine Familie in Glasgow in den 80er Jahren. Die Mutter ist Alkoholikerin und er wächst mit dieser alkoholkranken Mutter auf und fühlt sich für sie verantwortlich. Sie sacken immer weiter ab in dem Milieu. Es ist eigentlich deprimierend, weil man nachvollziehen kann, was es bedeutet, wenn ein Kind sich komplett verantwortlich fühlt für diese Mutter und sein ganzes Leben darauf abstimmt, sie da rauszuholen. Ich finde das auf jeden Fall lesenswert, ne? Aber man muss ein bisschen Ausgleich sich im Alltag mit Sonne holen und sagen, es gibt auch schöne Seiten im Leben. Aber das ist einfach auch eine reale Seite, die man sich auch mal wieder anschauen muss, ne?
In Berlin haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen versammelt und gern mitgemacht hat auch Jutta von Kager, die Jackie Bain gut findet, den Roman von Douglas Stewart, für den er vor 2 Jahren auch den Booker-Preis bekommen hat. Völlig zu Recht, wie ich finde. Bei Hansa Berlin gibt es die deutsche Ausgabe mit 496 Seiten für 26 Euro. Ja, und von diesem Tipp gleich zur nächsten Empfehlung für Ihr literarisches Abendprogramm vielleicht. Am Dienstag haben wir ihn schon kurz gehört hier in der Lesart, den südafrikanischen Schriftsteller und Booker-Preisträger Damon Galgut. Ihn hat unser Kollege Dirk Fuhrich in Kapstadt getroffen. Und von dieser Begegnung erzählt er heute in unseren Zeitfragen um 19:30 ausführlich. Hier ein Auszug.
This is a very sad day for our democracy, because Parliament is the home of our democracy.
Als Anfang des Jahres das ehrwürdige Gebäude des Parlaments in Kapstadt in Flammen stand, wurde das auch als Angriff auf die noch junge Demokratie Südafrikas interpretiert. Die Motive hinter der Brandstiftung sind nach wie vor nicht geklärt. Ich bin mit dem Schriftsteller Damon Galgut ganz in der Nähe des Parlaments verabredet, im historischen Zentrum von Kapstadt. In einer Grünanlage steht eine Statue, die an Cecil Rhodes erinnert, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weite Teile des südlichen Afrikas für das britische Kolonialreich eroberte. Und auch die ideologischen Grundlagen für die rassistische Politik der britischen und holländischen Siedler am Kap legte.
Noch während der Apartheid, wenn ich als junger Student hier vorbeikam, hatte ich immer den Gedanken, dass diese Statue irgendwann einmal fallen wird. Und ich finde es erstaunlich, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist. Denn es gab ja die Rhodes Must Fall-Bewegung. Rhodes muss weg. Aber diese Statue hier ist davongekommen.
Damon Galgut wurde 1963 geboren. Als er Anfang der 80er Jahre nach Kapstadt an die Uni ging, war die Diskriminierung der Schwarzen noch gesetzlich verankert und der Blick auf die Vergangenheit ungebrochen heroisch.
Eine Begegnung in Kapstadt. Der südafrikanische Schriftsteller Damon Galgut heute Abend im Feature in unseren Zeitfragen im Deutschlandfunk Kultur um 19:30 Uhr. Und jetzt, wie immer zum Wochenende, lassen wir uns lesenswerte Bücher empfehlen von Profis aus dem deutschen Buchhandel. Und dazu telefonieren wir heute mit Ute Gartmann, die im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck zusammen mit ihrer Schwester die Schatulle leitet. Eine schon mehrfach ausgezeichnete Buchhandlung. Guten Tag, Frau Gartmann.
Ja, moin.
Wir beginnen mit einem großen Fehler, so heißt der neue Roman von Jonathan Lee, dem britischen Autor, der mittlerweile in New York lebt. Und dort spielt auch das Buch, soweit ich gelesen habe. Worum geht's und warum finden Sie es toll, Frau Gartmann?
Also es geht um im Prinzip die Entstehung von Groß New York. Der Protagonist Andrew Green hat im Prinzip diese ganzen Stadtteile, die uns so geläufig als New York erscheinen, erst zusammengefasst, war Gründer des Central Parks, hat über einen Freund, der früh verstorben ist, die Public Library gegründet, also war im Prinzip ja, der Macher von dem New York, wie wir es kennen. Und warum es mir gefallen hat, ist, also wir leben hier wunderschön. Das Teufelsmoor ist eine tolle Gegend. Aber so nach 2 Jahren Corona möchte man ja vielleicht mal irgendwann auch wieder was anderes sehen. Und Und New York ist halt so ein Sehnsuchtsort. Und dann mit dem in diesem Roman an einem Platz zu stehen, auf einem Hügel, und der sagt so, und das wird der Central Park. Das hat was. Also das ist einfach wunderbar erzählt, sehr lebendig. Dieser Typ hat schon Ecken und Kanten, hatte so eine latent homoerotische Beziehung zu diesem Samuel Tilden, also seinem Gönner, die aber beide nicht ausleben. Man erfährt eine ganze Menge und das ist irgendwie richtig gut erzählt. Und der große Fehler heißt es halt, das darf man eigentlich nicht verraten, das verrate ich jetzt auch nicht, aber was halt auch mit in diesem Roman steckt, ist eine Krimi-Handlung, weil Andrew Green wird vor seinem Haus an der Fifth Avenue erschossen. Und genau. Und in diesen wunderbaren Stadtentwicklungsroman reingepackt ist halt eine Krimi-Handlung. Und das ist gut gemacht.
Der große Fehler. Der Roman von Jonathan Lee ist im Diogenes Verlag auf Deutsch erschienen. Und jetzt gehen wir nach Tschechien zu Alena Mornstein-Nova, einer sehr populären Autorin im Land. Und in ihrem Roman Hanna, der ist schon mehrfach ausgezeichnet worden. Jetzt gibt es das Buch auch auf Deutsch. Warum sollen wir das unbedingt lesen, Frau Gartmann?
Weil das ein Buch ist, was sie mitten ins Herz trifft. Also das ist so berührend. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Also es ist die Geschichte von einem kleinen Mädchen, Mira, die unglaublich abenteuerlustig ist und tapfer ist und so auf Eisschollen rumspringt. Dabei passiert dann ein Missgeschick, sie fällt halt in diesen Fluss. Und dieses Ereignis wird ihr Leben ganz, ganz massiv verändern. Und es ist gleichzeitig die Geschichte ihrer Tante Hanna, ist eine jüdische Familiengeschichte eigentlich. Und beide sind einander so ähnlich im Wesen, aber Hanna erlebt halt, also wie viele Juden im 20. Jahrhundert, grauenvolle Dinge und lebt sehr zurückgezogen. Und die beschreibt das so, dass man, also obwohl es so traurig ist, sich abends darauf freut, dass man dieses Buch weiterlesen kann. Und das ist unter die Haut gehend und wahnsinnig.
Das ist immer eines der schönsten Komplimente, wenn man sowas sagen kann, ne? Dass man sich drauf freut, weiterlesen zu können.
Ja, genau.
Hanna, der Roman von Alena Mornstein-Nova, der Union Verlag, bringt jetzt dieses Buch auf Deutsch heraus. Und zum dritten und guten Schluss ein Titel, der mich sofort gerührt hat, bis ins Mark. Bald bist du gesund, kleine Katze. Genau. Ein Bilderbuch ist das von Daniela Kulut. So süß wie der Titel?
Ja, mindestens. Also, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe einen Kater und der war jetzt krank. Und dem habe ich natürlich dieses Bilderbuch vorgelesen. Und es hat geklappt. Er ist jetzt auch wieder gesund. Aber es ist so witzig auch. Es ist toll gereimt. Und dann auch komisch. Und zwar trifft die Katze, der geht es ganz schlecht und sie liegt völlig matt da. Und dann kommt auf einmal so ein Bild mit einer kleinen Maus, die so die Hände oder die Pfoten in die Höhe steckt. Und dann sagt die Maus, bald ist es aus, sagt die Maus.
Oh Gott.
Oh Gott, ja, genau, nicht ganz uneigennützig. Und dann kommt aber Gott sei Dank der Hund und sagt, ach Quatsch, sagt der Hund, ich mache sie gesund. Und das tut er dann auch. Ein total nettes Bilderbuch zum Gesundwerden für kleine Kinder und kleine Katzen halt.
Bald bist du gesund, kleine Katze. Ja. Dieses Bilderbuch von Daniela Kulert ist im Gerstenberg Verlag veröffentlicht. Ja. Und das waren sie, die Lektüre-Tipps von Ute Gartmann von der Schatulle der Buchhandlung im Osterholz Scharmbeck. Vielen Dank Ihnen, Frau Gartmann. Grüße an die Schwester.
Ja,
und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Alles Liebe. Ne?
Ja, gerne, danke.
Und das war dann die Lesart für heute Morgen.